In der ersten Folge haben wir viel über mich erfahren. Heute haben wir Joel Mall bei uns zu Gast. Via meine Story hat seine Marga angefangen. Über Deutschland, Zypern hat er den Weg wieder zurück in die Schweiz gefunden. Jetzt ist er Goalie bei Servet Genf. Nicht nur das, er hat uns auch etwas mitgebracht, das er ganz am Schluss gewinnen kann, darum bleibt dran. Welcome to Storytime. Joel, herzlichen Dank, dass du die Einladung angenommen hast und den weiten Weg von Genf auf dich genommen hast, um uns hier zu begleiten und um ja, den Menschen auch zu zeigen, wer bin ich, was mache ich, was habe ich schon gemacht und was habe ich auch vor. Herzlichen Dank, dass du da bist.
Ja, danke dir sehr für die Einladung und euch für die Einladung. Ich finde es ein cooles Projekt und ich finde es selber interessant. Ich höre gerne anderen interessanten Spielern zu und erfahre etwas, was ein bisschen hinter Kulissen führt. Und vielleicht kann ich heute etwas teilen, wo ein paar Leute interessiert.
Auf jeden Fall, für das sind wir auch da. Ja, gerade zum Anfang, jetzt hast du es gerade auf den Punkt gebracht. Wer bist du? Was machst du? Stell dich mal vor, woher kommst du, damit auch die Leute ein bisschen, ja, den Background von dir auch ein bisschen erfahren.
Ich bin der Joel und ich würde mich nie vorstellen, dass ich bin Fußballer, sondern ich bin in erster Linie der Joel. Ich bin Papi, habe eine wundervolle Freundin, zwei wunderschöne Kinder.
Schöne Sache.
Bin natürlich auch Fußballer. Es ist eine Passion und ein Beruf, aber auch durch Höchst und Tiefst geführt, durch Täler und durch schöne Phasen. Hat mir viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt, extrem dankbar und hat mich auch um die Welt herumgeführt. Und jetzt im Moment sind wir in Genf und mal schauen, wo der Weg hineingeht.
Mal schauen, wo der Weg hineinführt. Du hast das super erklärt gehabt. Klar, ist sicher eine coole Zeit, die bis jetzt auch hinter dir kam. Aber die Zeit, die hat ja irgendwo angefangen, wie auch alles irgendwo angefangen hat. Wo hat sie bei dir angefangen? Ich weiss, du bist von Brugg. Die meisten Leute, die das nicht wissen, Kanton Aargau, das ist ja etwas, was uns schon ein bisschen verbindet.
Ja, du ja auch. Ja.
Ich ja auch ebenfalls. Das heisst, es ist eigentlich krass, ob wir uns eventuell schon vorher mal über den Weg gelaufen sind, aber nicht gewusst haben, wer das ist, was er macht und was aus ihm wird. Aber deine Story hat beim Fußballerischen beim FC Brugg angefangen, ist das richtig?
Das ist richtig und das ist ja auch schön am Fußball. Also ich meine, wir haben uns persönlich noch nie austauscht und trotzdem haben wir extrem viele Freunde, extrem viele Gemeinsamkeiten oder Überschneidungen. Und das ist ja schön am Fußball. Die Schweiz ist klein und man läuft sich immer wieder über den Weg, über eine Ecke kennt man immer irgendjemand.
100%.
Und hat ganz viele Verbindungen und das ist mega interessant. Und ja, bei mir hat es in Brugg angefangen. Als kleiner Bub war es von unserem Haus gewesen, mit dem Velo immer ins Training. Habe dort die ganze Juniorenstufe durchgemacht und bin dann mal, gegen Aarau gespielt. Und dann hat der Trainer gefunden, ich bin interessant, bin dann ins Probetraining und habe dann in die U15 von Aarau gewechselt. Und ab dort ist dann mein ganzer Weg losgegangen. Bei Aarau ist dann alles ein bisschen professioneller geworden. Und habe dann die Kante zu Aarau gemacht. Mein ganzer Lebensmittelpunkt hat sich ein bisschen auf Aarau verschoben. Und dort, eins nach dem anderen aufgeschafft bis zu der Profimannschaft. So hat das ein bisschen angefangen.
Genau, und der Schritt dann, also von Brugg zu Aarau, ich denke, du hast es jetzt gerade angesprochen, ist alles ein bisschen professioneller gewesen. Jetzt, die Leute, die wissen das nicht unbedingt. Also der FC Brugg ist ein kleinerer Verein, Zweitliga, auch ein bisschen Erstliga gewesen. FC Aarau natürlich, Profiverein, in der Umgebung, jedem klar. Die Unterschiede zwischen Brugg und Aarau jetzt, wenn du das einfach so kurz wie möglich fassen könntest, wie könnten die sich das vorstellen? Vor allem auch für die Junioren oder für die Älteren, wo die Kinder auch sagen, ja, du sollst beim FC Aarau starten oder starten beim FC Brugg. Was sind so die Unterschiede, die jetzt du denen könntest auf den Weg mitgeben?
Ja, die Strukturen sind halt schon extrem viel professioneller. Du trainierst am Morgen, also schon nur, wo ich angekommen bin, das ganze Material, das du bekommen hast und so, und dann siehst du Profispieler und du merkst aber auch von Anfang an, es ist nicht mehr so ein Schütterle, sondern es ist der erste Druck fängt an. Du musst auch schon dort liefern, es geht um Platz, du hast Konkurrenz. Ein paar schauen die komisch an, weil die schon zwei Jahre dabei sind, oder ein paar Jahre dabei sind, dort in dem Verein. Ja, jetzt kommt ein Neuer von Brugg, der nimmt vielleicht jemand auf uns den Platz. Es geht dann schon dort, das ist schon los, oder? Klar ist es noch nicht der ultimative Druck, aber als Kind fährst du dir an, dich in eine Hierarchie zu arbeiten. Du versuchst, dein Bestes zu machen. Es geht schon dort dran, in die U15, geht es darauf, wer kommt in die U16.
Richtig.
Und okay, dann wieder ein paar raus und die Pyramide wird dann schon dort enger und dort lernst du schon, dich durchzusetzen. Also es ist eine Lebensschule, wo relativ früh anfängt, wo hart kann sein, aber wo ich eigentlich mega cool gefunden habe, wo mich auch zu dem gemacht hat, wo ich bin. Weil du lernst, dich ganz, ganz neues Umfeld, neue Stadt, neue Schule, neue Abläufe. Und das ist schon, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt damals.
Ja, das glaube ich. Bei mir war es eben so, eine Erinnerung, die ich bei mir habe, ist, ich habe immer versucht, frei zu bekommen für die Turnstunden, die wir hatten, damit ich mehr Zeit habe zum Lernen. Und dann ist immer ein Lehrer zu mir gekommen und gesagt, ja, aber es gibt auch andere Schüler, die haben den Musikunterricht am Abend, wo du Training hast. Dann habe ich sie aber... Das kannst du nicht vergleichen. Ich will das für meine Zukunft machen. Ich
meine, das ist ein Job. Genau. Mit Musik
einen Job. Und dann so, ja, aber die ja das auch. Und dann ist immer so eine schwierige Sache gewesen. Und darum eben zu der Hierarchie, die du gesagt hast, um sich dort reinkämpfen. Es fängt schon relativ früh an. Man ist es sich vielleicht nicht ganz bewusst, aber der Konkurrenzkampf, der fängt schon früh an. Klar macht man es für die Liebe zum Sport, aus Spass. Aber irgendwann entwickelt sich der Spass fast zu einem Business.
Ja, und ich glaube, wo wir noch jung waren, ist es fast noch besser oder leichter gewesen.
Ja, definitiv.
Heutzutage vom Druck von den Eltern oder von den Trainern, wo das Potenzial schon bewertet mit 80 und so. Das ist schon noch heikel. Ja. Man muss schon auch irgendwie die Freude noch im Vordergrund stehen. Aber ja, und bei uns, ich glaube, heute Fußballer sind halt schon privilegiert, auch in der Schule. Bei uns ist es schon noch mal ein bisschen schwieriger gewesen, aber jetzt ist, glaube ich, Fußballer sind ja im Verhältnis zu anderen Sportarten oder eben Musik oder anderen Hobbys, haben wir es schon einfacher. Es ist halt einfach ja, der Sport Nummer 1 oder Nummer 2, also einer der grössten Sporte in der Schweiz. Sicher. Und ja, darum ist das sicher für uns gut gewesen, aber ja.
Definitiv. Eben, nachher hast du auch schon kurz erwähnt, dann kommt der Schritt ins Eis. Was war das für ein Moment gewesen? Ich meine, es ist sicher eine grosse Sache. Das ist ja eigentlich das, auf was du hast drauf gearbeitet hast, die ganze Zeit, die Schweißtropfen, wo vergüsst hast, sage ich jetzt mal, von deinem ganzen Körper, die harte Arbeit. Das Ziel war ja, Profispieler zu werden. Ob das jetzt im FC Aarau oder irgendwo anders ist, aber das war gar nicht der Fussziel gewesen. Und dann kommt der ob es ein Anruf war oder ein Aufgebot, wie war es in deinem Fall?
Ja, klar, es war immer ein Ziel. Ich glaube, das hast du auch gehabt. Das Ziel ist dann, du träumst von dem, du siehst die Profis und dann auf einmal kommt das dann und es geht dann schneller, als man denkt. Bei mir war es eigentlich so, ich habe ein paar Mal für ein Freundschaftsspiel irgendwie aushelfen und ich weiß einfach noch das erste Mal, wo das war, ich war 16, ich war so nervös. Ich habe mich nicht mal getraut, den Spielern heute zu sagen. Die Jungen heutzutage sind ganz anders.
Ganz anders. Das ist ein Generationswechsel, das ist unglaublich.
Sie sind ganz anders. Die meinen so, was wenn der ich komme jetzt. Das meint sie, es muss nicht schlecht sein, muss immer auch aufpassen. Früher war es einfach anders gewesen. Ich war mega nervös, mega zurückhaltend. Das ist auch ein bisschen mein Wesen, sehr, sehr introvertiert. Ich habe das auch lernen und habe dort dann angefangen, die ersten Schritte zu machen. Ein paar Mal dürfen gut trainieren, dann, immer wieder, wenn mal ein Goalie ausgefallen ist, so Schritt für Schritt. Und dann, glaube ich, mit 17 bin ich dann ins Kader aufgenommen worden und bin immer wieder abwechselnd auf dem Bänkli gehockt und in der U21 gespielt. Und dort hat es dann so angefangen und das ist jetzt schon so lange her. Also
Zeit vergeht, hä?
Ja, nein, es ist unglaublich. Gerade letztes Jahr haben wir mal im Tourbillon gespielt, also jetzt gerade im Januar haben wir im Tourbillon gespielt, da hat der Trainer gefragt, ja, hat aber schon mal im Tourbillon gespielt und dann habe ich so gerechnet, ja, ich vor 16 Jahren. Und dann haben wir nebenher also die Jungen gehabt, die sind 17, 80, was vor 16 Jahren? Und dann habe ich so gemerkt, ja, jetzt bin ich auch schon eine Zeit dabei.
Ja, das ist
schon
so.
Ja, Zeit läuft so schnell, ja. Aber ja, das sind schöne Erinnerungen.
Und dann beim FC Aarau, ich, wo dich gar nicht kennt von persönlich, du bist mir durch eine Szene immer in den Sinn gekommen. Und das ist der Penalty-Save, den du gehabt hast.
Yeah.
Du hast sicher auch andere Lichtblicke gehabt beim FC Aarau, aber der Moment, den musst du erklären, wo nachher vielleicht du selber auch siehst im YouTube, falls du gegangen bist, schauen. Okay. Du bist in der Complication drin mit allen anderen Goalies auf der ganzen Welt. Wie ist das für dich? Was ist das? Oder was zeigt dir die Szene? Weil es ist ja der Penalty mal... Save ist ja eine Sache. Aber der Wille und das Ganze haben, im zweiten und dann beim Nachschuss und dann ist der Ball schlussendlich nicht reingegangen. Was drückst du mit dem aus?
Ja, das ist so ein bisschen, drückt für mich auch so ein bisschen Craziness vom Internet aus, wie sich das dann so kann, ja, ausbreiten. Weil ich habe die Szene, ja, es war ein Penalty-Save und ein Double-Save und dann noch eine dritte Aktion. Das Problem an dem Ganzen ist, wir haben das Spiel verloren. Darum fand ich die ganze Aktion ist für mich gar nicht so gross in meinem Kopf. Ja, ich konnte sie gar nicht können feiern. Und dass das so verbreitet wurde, ist ja dann erst ein bisschen mit Verzögerung passiert.
Richtig.
Und dann ist das wirklich riesig geworden. Und das Lustige ist, es gibt immer wieder so Phasen, wo das Video irgendwie von einer Seite hochgeladen wird und dann habe ich über Nacht wieder irgendwie 200 Followers von irgendwo oder keine Ahnung und dann schreibt mir wieder einer, was für ein Save und dann kommt das wieder irgendwo. Es ist schön, aber ich tue das jetzt nicht überbewerten oder einstufen als irgendwie etwas mega Spezielles in meinem Leben. Klar, ist es eine coole Aktion und mir wird ab und zu darauf angesprochen. Und es war schön gewesen, aber ich tue das jetzt nicht so überbewerten.
Okay, tipptopp. Du bist ja GC-Fan. Oder?
Gsi,
wenn man das so den Fuß drücken. Ja,
wäre nicht in Bruck damals. Du bist
ja jetzt. Ich bin auch GC-Fan. Ich habe ja Junior bei GC gemacht.
Ja, gut, ja.
Dem her, bei mir hat sich das eigentlich selber geregelt gehabt. Du bist ja GC-Fan. Und dann bei Aarau hast du eine erfolgreiche Zeit gehabt. Persönlich auch weiterentwickelt, von einem jungen Bursch zum jungen Mann, kann man sagen. Und dann ist schon irgendwann der Anruf gekommen. Wie ist das passiert? Was waren deine Emotionen, wo das gehört hast? Hast du es überhaupt wahrgenommen oder hast du gedacht, ja, das ist sicher ein Spass? Oder bist du gerade voll am Brennen und gesagt, komm mal, das müssen wir jetzt unbedingt machen, der Transfer zu GC?
Also wirklich, ich bin als Bub ab und zu im letzten Jahr, in Bruck sind eigentlich alle damals jetzt nur GC gegeben. An unserer Schule sind alle GC-Fans gewesen. Ich bin auch GC-Sympathisant gewesen, auch Fan. Das hat sich dann geleitet, wo ich dann zu Aarau bin. Natürlich, dann bist du in der Struktur von einem anderen Profiverein. Fieber ist mit dem mit, dann geht das ein bisschen verloren. Aber trotzdem gibt es immer etwas Spezielles gewesen. Und dann ist mit Aarau sind wir dann in der, nach der zweiten, also sind wir dann abgestiegen, aufgestiegen und dann wieder abgestiegen. Und dann ist mein Vertrag ausgelaufen, also beziehungsweise war eine Klausel gewesen, dass ich kann gratis gehen kann. Es war nicht so clever vom Verein.
Ja.
Aber ich hatte dann die Option von 2-3 Superleague-Vereinen. Und für mich war klar gewesen, wo GC auf dieser Liste war. Und der Aarau von GC, das war ein No-Brainer gewesen damals. Also wirklich, weil ich weiß, wir waren in Mallorca in der Ferien mit Kollegen.
Zeit am Geniessen.
Ja, wirklich. Und das hat es natürlich noch besser gemacht. Und dann hat mein damaliger Berater hat dann gesagt, ja, das klappt mit GC. Wenn du heimkommst, machen wir das zusammen. Und das war schon schön gewesen, weil für mich war das etwas Spezielles gewesen. Ich konnte in der Wohnung bleiben. Ich konnte zu GC gehen, das ist für mich schon ein grosser Schritt und sehr, sehr speziell. Ich meine, mit vielen Freunden, die GC-Fans sind, mein Vater, der Handball-GC-Vergangenheit hat, ist das schon sehr speziell gewesen. Das ist dann aber, und dann nachher geht das aber nicht los und dann ist es auch Business, dann ist es ein Job, den musst du liefern und dann hat es keinen Platz mehr für so nostalgische Sachen. Nach 2 Jahren GC ist dann das alles auch ein bisschen abgeflacht, weil es eine schwierige Phase war. Gut, bei GC sind die letzten 10, 15 Jahre schwierig.
Sehr schwierig, sehr kompliziert.
Für jeden GC-Fan war es schwierig. Und auch für mich, als ich ein bisschen Insights hatte, habe ich dann ein bisschen Begeisterung für den Verein verloren. Das klingt ein bisschen hart, aber
Bin ich voll bei dir. Das war bei mir genau gleich gewesen.
Ja, weil für jeden GC hat ja so viele Fans, die einfach nicht mehr gehen. So viele stille Fans. Und weil es eigentlich so viel Potenzial, aber wenn du so viel Wechsel hast in der Führung, also jede 2 Jahre wechselt, dann Investoren wechselt, schon bei mir damals hat alles Präsident gewechselt, Sportchef gewechselt, Trainer gewechselt. Ich meine, wenn jetzt gegen GC gespielt hat, zum Beispiel im Januar, ich kenne niemanden mehr. Ich war im letzten und auch noch das Stadion, den Speaker habe ich noch gekannt und sonst niemand mehr. Also klar, Fußball, es geht schnell und alles wechselt immer. Aber GC hat schon ein bisschen die Identifikation verloren und es ist jetzt auch so, dass irgendwie, also ich habe es gehört, wir dürfen nicht mehr Rekordmeister sagen und sie wollen die 2 Sterne wegen keine Garantie für das, aber das ist schon noch schwierig für GC-Fans. Ich habe das Gefühl, wir sollten die Tradition nicht abschneiden, sondern wiederbeleben, weil GC hat so viel gehabt früher und irgendwie habe ich das Gefühl, das brodelt ja immer noch neu. Das können wir wieder aufleben.
Ja, die Leute sind ja neu. Es ist so. Also für mich war es immer ein Erlebnis gewesen. Hartturm ist ja, das Stadion ist ja dermaßen cool gewesen, und dort das Spiel schauen. Die Stimmung war ja Hammer gewesen, immer. Ja. Und darum sage ich ja, dass die Tradition, dass das einfach weggeht, das kann nicht sein. Irgendwo muss es sein.
Nein, irgendwo ist ja die. Und die Fans, die damals gewesen sind, die sind jetzt vielleicht älter, keine Ahnung, und die würden es dann ihren Kindern weitergeben. Ja, schon schade, weil GC hat immer etwas Spezielles. Und das sagt auch jeder Spieler in der Super League. GC hat ja immer noch irgendetwas. Das ist so, GC ist, aber ja, es ist schon ein bisschen traurig, das so ein bisschen mitzuerleben. Und ich hoffe schwer, dass GC sich wieder richtig festigt. und wieder zu einer grösseren Nummer wird in der Schweiz.
Ja, das hoffen wir, das hoffen wir. Die haben ja jetzt schwierige Zeiten hinter sich. Die letzten Jahre sind ja sehr schwierig gewesen. Challenge League, Super League, dann wieder knapp, fast an der Challenge League vorbeigeschrammt, Barrage etc. Wir hoffen, dass sie sich fangen und oben bleiben. Ich sage für den Schweizer Fußball-Fan, wäre es schade auf jeden Fall. Also, man kann sie gerne haben, man kann sie weniger gerne haben, aber ich glaube, wir sind uns alle der Meinung, dass GC in die Super League gehört. Das ist einfach so.
Sicher mit dem eigenen Stadion.
Das hoffen wir natürlich. Ob das passiert oder nicht,
sei mal dahingestellt. Das Problem
haben wir ein bisschen überall. Zara auch.
Das müsste eigentlich, ja, das würde auch viel Potenzial haben. Bei GC auch, das ist natürlich, ich glaube, das ist der Anfang vom Untergang nicht, aber es ist wo das
hart umgekriegt ist. Ja, die Zeit bei GC war sicher keine einfache gewesen. Bei dir als Goalie, bei mir als Verteidiger, das ist so eine Sache bei uns. Erstens wird uns nicht viel Vertrauen geschenkt, weil wenn etwas passiert, ist ja gerade eventuell mal ein Gegengol der Fall. Bei mir ist, habe ich noch einen Goalie dahinter. Du bist eigentlich der Last Man Standing, wenn man das so sagen kann. Bei den Goalies ist es so, dass wenn mal ein Goalie Nummer 1 ist, dann ist es Nummer 1. Bei dir war das aber nicht so oft der Fall gewesen. Es hat Rotationen gegeben und alles. Wie bist denn du mit dem zurechtgekommen? Wie bist du mit dem zurechtgekommen, dass der Trainer, er steht zwar hinter dir, aber er beweist es dir in den schlechten Moment, wenn es nicht gut läuft, ist er doch nicht so ganz hinter dir gestanden. Was hat das in dir ausgelöst? Ist das innere Motivation gewesen? Oder ist das eventuell sogar eine negative Emotion gekommen, wo du gesagt hast, ja, wieso jetzt wieder ich? Wieso jetzt wieder ich? Wie bist du mit dem umgegangen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Oder allgemein im Fußball, für die Goalies allgemein?
Ja, aber ich meine, bei GC ist es, du redest jetzt vor allem von GC, das war genauso gewesen. Und wäre eigentlich noch cool, wenn dein Kollege Vasovasic jetzt am Tisch sitzt.
Können wir nächstes Mal auch mit einladen.
Weil mit ihm war ja das gewesen. Ja, er war Nummer 1 gewesen, dann habe ich ihn abgelöst und dann ist es wieder, ich glaube, dreimal hin und her. Und Kommunikation ist einfach nicht ganz, also für mich ist Kommunikation der Schlüssel für alles.
Richtig, bin ich ganz bitter.
Und das ist nicht ganz optimal gelöst worden damals. Das Ding ist halt, wir sind beide damals noch relativ jung gewesen, wir haben noch nicht jetzt die Erfahrung gehabt. Und wenn du weißt, du machst einen Fehler und dann bist du wieder weg, das kann dich auch motivieren, aber es kann dich ein Stück weit schon auch, am Schluss braucht ein Goalie schon auch die Sicherheit, du musst eingespielt sein, wenn du als Innenverteidiger, du weißt, wenn du alle zwei Spiele einen anderen Goalie hinten hast, vielleicht einer rechts, aus links, wo der Ball anders, er kommuniziert anders. Die Automatismen, das ist für einen Goalie schon, wenn du weißt, ah, jetzt bin ich drin, jetzt Nummer 1, dann kannst du dich ein bisschen mehr aufs Ganze konzentrieren und nicht nur auf deine persönliche Leistung, weil das denkst du immer noch, ja, okay, wir haben zwar vielleicht unentschieden gespielt, aber ich bin ja gut gewesen, jetzt spiele ich nächstes Spiel wieder und so. Das ist schon schwierig. Und bei GC damals als Junge, muss ich sagen, ist es eine Lehre gewesen. Ich kann nicht so gut können mit dem umgehen, der war so auch nicht. Und wir haben am Schluss beide unter unserem Potenzial gespielt.
Ja, richtig.
Das würde er, glaube ich, bestätigen. Und es ist noch lustig, wir haben eine Rivalität gehabt und natürlich sind wir damals nicht zusammen unbedingt zu Nacht essen. Und jetzt haben wir ein riesen Verhältnis. Also wir schreiben, wenn wir uns sehen, wenn wir gegeneinander spielen, dann haben wir super Konversationen und einen super Typ. Das hat uns irgendwie auch zusammengeschweißt, nachher, wo wir dann auseinandergegangen sind. Aber ja, wie du sagst, ist heute ein schwieriges Thema für einen Trainer. Nummer 1, Nummer 2, wie löse ich das? Das ist ja, für uns aber als Goalie das tägliche Brot. Und das habe ich dann nachher noch auf viele Situationen gehabt. Mit dem müssen wir können umgehen. Am Schluss geht im Fußball so schnell. Ich war Nummer 1, ich war Nummer 2, ich war schon mal Nummer 3 gewesen. Am Schluss musst du das Vertrauen in dich selber haben. Du kannst, klar, es bringt dir das Vertrauen vom Trainer extrem viel, aber das Grundvertrauen muss von dir kommen. Du musst an deine Stärke glauben, du musst das ausstrahlen, du musst das alles können in Perspektive sehen. Es ist halt so, dass eine Aktion kann entscheiden kann, ob du drinnen bleibst oder nicht. Das ist noch hart, aber mit dem musst du können umgehen.
Mit dem musst du können umgehen. Jetzt, wenn dich jetzt in eine Trainersituation würdest verstellen, ich meine, ich sage immer, das Schwierigste am Trainer ist es, vielleicht nicht mal das Taktische oder das Technische. Für mich das Schwierigste als Trainer, glaube ich, ist es, die Mannschaft wirklich zusammenzuhalten. Weil du brauchst die ganze Mannschaft. Du wirst nie eine Saison können fertig spielen mit 11 Mann, wo vielleicht für dich die Stammelf ist. Du wirst immer den 14., 15., 16., vielleicht bis zum 18. Mann, du wirst den brauchen. Jetzt, um die zusammenzuhalten, brauchst du ja eine riesige Chemie in der Mannschaft. Die muss der Trainer irgendwie vorleben. Was denkst du, hätte der Trainer machen können? Kommunikation ist A und so. Das ist klar, da sind wir aus einer Meinung. Aber wie gehst du denn oder was denkst du, sollte ein Trainer machen, damit er die ganze Mannschaft wirklich zusammenhält? erstens als Goalie, weil für euch ist es eine heftige Situation, ist entweder ich oder der andere. Aber bei den Spielern, um die ganz zusammenzuhalten, weil die erwarten ja von den Spielern, die nicht spielen, sobald du reinkommst, musst du 100% geben und der ist vielleicht gar nicht einmal bei 100% mental. Was denkst du, kann er dort machen oder was erwartest du von den heutigen Trainern? Jetzt hast du auch eine gewisse Erfahrung hinter dir, die ein oder andere Station, der ein oder andere Trainer. Was hast du mitgenommen von diesen Trainern, die du gehabt hast? Wie sind die mit dieser Situation umgegangen?
Ja, ich sehe, du hast Potenzial für selber Trainer zu machen. Machst du sicher die Ausbildung.
Richtig.
Ja, nein, du bist vom richtigen Weg. Ja, nein, das sind die Erfahrungen, die du vor allem als Spieler machst. Die hast du auch gemacht und die nimmst du dann mit. Und das ist genau wie du sagst, für mich ist gibt es einerseits das Fachliche, das Technische, das Taktische. Da kannst du dich tot diskutieren mit Statistiken, mit Wert und alles. Und das macht man ja heute auch. Ist ja gut, man geht immer mehr ins Detail. Aber wie du sagst, am Schluss darf man, ja, das Wichtigste ist für mich immer die Sozialkompetenz
vom
Trainer. Und wenn du, als Trainer kannst du dir das Fachliche, könntest du jetzt auch von einem Co-Trainer holen oder vom Videoanalyst. Aber am Schluss geht es genau das, was du sagst. Es geht darum, die Mannschaft zusammenzuhalten. Dass jede erfolgreiche Mannschaft, außer du hast so unglaublich gute Einzelspieler, dass es einfach viel besser ist als die anderen. Klar, meistens klar, macht das Team. Wie ist Zürich Meister geworden? Wegen dem Team. Also die meisten erfolgreichen Mannschaften sind in einem Flow, weil die Zahnräder ineinander greifen und das Team funktioniert und dann wird jeder Einzelne dann auch stärker. Und das ist der Schlüssel vom Trainer, das so zusammenhalten, wie du sagst, auch die Ersatzspieler so parat zu machen, dass sie dann liefern, weil du brauchst, wie du sagst, im Laufe einer Saison brauchst du alle. Und für mich der Schlüssel ist vor allem auch Ehrlichkeit. Es gibt verschiedene Arten, wie du kannst kommunizieren und es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Es gibt Trainer, die relativ viel mit Spielern reden, es gibt Trainer, die ganz wenig reden. Es geht nicht einmal um ob du viel oder wenig redest. Es geht darum, wie und was und wenn du redest. Und für mich ist einfach die Ehrlichkeit und Direktheit. Ich habe immer gerne gehabt, wenn ein Trainer zu mir ehrlich kritisch ist und nicht einfach nur nett ist oder immer nur positiv oder immer nur pushen und so, ja, ist gut gewesen. Und dann hintendurch weisst du, aber im Trainerbüro redet er dann ganz anders. Weil das merkst du, das spürst du als Spieler. Und das ist das, was mir immer... Ich habe lieber einmal gesagt, leck, also das und das musst du besser machen, dort bist du nicht gut gewesen. Boom. Das hat mich motiviert. Also, und die Trainer haben manchmal Angst, dass so das direkt den Spieler kaputt macht.
Genau, das Gefühl. Eigentlich wollte ich auch hinaus, da die Ehrlichkeit. Ich bin voll deiner Meinung. Mhm. Ich habe gesagt bei mir, ich will den Job auch irgendwann ausüben. Und klar wird der Trainer schwierige Situationen haben, das ist ganz klar. Aber in einer Situation, wo der Trainer sich muss entscheiden für den einen oder den anderen. Oftmals ist es so, dass er der Spieler gesagt hat, am Tag vor dem Spiel zum Beispiel, ist er zu denen an und gesagt, du wirst nicht spielen, weil... Aus welchen Gründen auch immer. Aber zu 90% sind die Gründe ja nicht wirklich die wahren Gründe. Ja. Findest du nicht? Oder bist du der Meinung, er soll dort einfach ganz klipp und klar sagen, ey, du spielst nicht wegen dem? Vielleicht ist es hart, aber würde das der Spieler nicht mehr respektieren?
100%.
Bist du auch der Meinung?
Ja, ganz klar. Klar, als Trainer musst du auch immer ein bisschen vorsichtig sein, was du sagst für die Zukunft, wie dir das dann ausgelegt wird. Aber die Skills musst du haben als Trainer und dieses Gefühl, wie du sagst, ein Spieler spürt, wenn es nicht ehrlich ist. Und das ist das Schlimmste. Und
das
leider
ist Schlimmste, das
immer
Schlimmste.
In einer Fußballwelt, wo schon ein bisschen falsch ist. Und die Erfahrung habe ich schon viel gemacht. Das ist vorne so viel Fake und dann wird hinterher anders geredet und dann wirst du abgesagt, obwohl das und das gesagt wurde, das ist versprochen worden, es wird nicht eingehalten. Die Ehrlichkeit und Direktheit fehlt mir oft im Fußball und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Also, 100%. Weißt du, es ist am Schluss, kannst du mir sagen, was du willst, aber ja, Ehrlichkeit und ein Spieler versteht es auch mehr, auf der Bank zu sitzen, wenn der Trainer im klipp und klar sagt und die ehrlichen Gründe sagt, warum du nicht spielst, anstatt dass er sagt, ja, nein, komm, bleib dran, kommt schon gut, der andere ist jetzt halt einfach gut. Nein, es gibt immer, also meistens hat es Gründe.
Es gibt einen Grund.
Und dann, wenn es halt, ja, wenn's halt ein schwieriger Grund ist, bist du auch ehrlich und dann, vielleicht gibt es Reibereien, vielleicht gibt es Streitereien, vielleicht versteht es ein Spieler nicht, aber ist auch nichts besser, als wenn du einfach nichts sagst.
Genau, dieser Meinung bin ich auch. Nichtsdestotrotz kommen wir zurück zu GC. Du hast dann die schwierige Zeit, wenn man die so nennen kann. Du hast sicher auch gute Momente gehabt und auch positive Erlebnisse gehabt. Du hast dich dann nachher aber entschieden. Du hast deine Minuten bekommen, aber nicht so viel, wie du dir erhofft hast. Viele bleiben dann in der Schweiz, gehen vielleicht in die Challenge League. Du hast dich aber für einen anderen Schritt entschieden. Was hast du denn gemacht?
ja, wir sind gerade beim Thema gewesen, Versprechungen. Und es ist so, ich habe dann Nummer 1 wieder zurückerobert im Laufe der Rückrunde im zweiten Jahr. Und dann ist es eigentlich relativ gut gelaufen. Mhm. Und dann bin ich schon im Büro vom damaligen CEO gewesen und gesagt, ja, wir wollen 2 Jahre verlängern. Ja, zu den und den Konditionen, wie siehst du es? Und ich so, ja, machen wir. Also, und ich glaube, ein paar Tage später hat es einen Wechsel gegeben in der Teppichetage. Ein neuer Sportchef. Und zack, ist das Thema vom Tisch gewesen.
Genau gleich und, wie bei mir. Ja. Genau gleich wie wir da, 1-1.
Das ist der Fußball.
Erzähl. Es war Erfahrung.
Und, aber ich habe dann damals gespielt. Und darum habe ich dann das Telefon bekommen vom Goalie-Trainer von Darmstadt. Und das Projekt war mega cool. Sie waren damals in der Bundesliga und sind aber, ich glaube, schon klar hinten und sind dann abgestiegen. Und sie haben aber die nächste Saison geplant. Und ich bin dann dort 2-mal hochgefahren. Es ist auch nicht keine schwierige Entscheidung gewesen, muss ich sagen. Es war ja, Deutschland, Bundesliga, mal weg von allem, weg von der Schweiz, ganz alleine auf eine neue Erfahrung. Ich habe mich bereit gefühlt für das. Es hat passt, sympathische Stadt, gute Mannschaft. Also ich meine, wir haben Thorsten Frings ist Trainer gewesen, wir haben Hamid Altintop gehabt, Jan Rosenthal, Peter Niemeyer, wir haben wirklich, also
Pariser Name,
ja, also, wirklich eine gute Mannschaft gehabt. Und darum, ja, bereue ich den Schritt auch 0,0. Das ist wirklich, obwohl es dann nachher auch sportlich eine schwierige Zeit war, ist wahrscheinlich persönlich eine sehr, sehr, sehr coole Zeit gewesen.
Du hättest sicher auch viel mitnehmen. Wie sieht es aus mit der Beziehung von einem Goalie mit einem Goalie-Trainer? Ich meine, wir sind ja immer eine Mannschaft, aber diese Beziehung, das ist dann wieder eine Beziehung in einer Beziehung. Die sind dann wieder ein bisschen näher. Ich gehe davon aus, oder ich hoffe es auch, dass sie da mehr Kontakt miteinander haben, weil ihr sind die, die am nächsten zueinander sind, eventuell. Ja, eine Vaterfigur würde ich jetzt nicht sagen, aber sicher eine wichtige Ansprechperson im Verein. Wie hast du das aufgenommen?
Ja, bei uns sicher speziell. Ich meine, du hast den Trainer und den Assistenztrainer mit dem Goalie-Trainer hast du wahrscheinlich weniger Kontakt. Heutzutage hast du noch ein bisschen mehr vielleicht, weil jetzt der Goalie-Trainer meistens noch ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt für ein bisschen Verbindung, Goalie, Defensivkette, Standards und so. Aber ja, logisch ist die Verbindung Goalie, Goalie-Trainer extrem wichtig, speziell und auch in meiner Karriere, wenn ich zähle, wie viele Goalie-Trainer ich hatte, 20, 25, ich weiß es gar nicht.
Nur?
Ja. und jeder löst es ein bisschen anders. Ich mache jetzt auch die Ausbildung, ich trainiere im Moment auf 15 von mehr und versuche selber ein bisschen, von allen habe ich ein bisschen etwas genommen. Du kannst von jedem etwas nehmen oder von jedem etwas lernen. Und auch dort ist das Thema wieder, ja, das Fachliche und dort kannst du wachsen. Da gibt es die Ausbildungen in der Schweiz, sind ja die besten in Europa, würde ich sagen, und wirklich interessant. Aber auch dort ist die Psychologie, die einfach extrem entscheidend ist. Als Goalie-Trainer ist es einfach genau, was du sagst. Dann ist es noch schwierig, bist du so zwischen dem Trainer und dem Goalie. Der Trainer, meistens entscheidet der Trainer. Ich weiß nicht, wie viel, im Verein ist es ein bisschen anders, wie viel Einfluss der Goalie-Trainer hat. Was für eine Beziehung zum Nummer 1, zum Nummer 2, zum Nummer 3. Wie steuerst du das? Wie handelst du das? Wie kommunizierst du das? Wie eng lässt du die Beziehung zu? Das ist ja überall so. Es kommt auf den Goalie drauf an, auf den Trainer. Wie eng will ein Goalie die Beziehung? Will er auch noch über private Sachen reden? Und das ist schon sehr, sehr tricky immer. Ich meine, man sieht es bei den Nazi, der Folletti und der Sommer haben so eine enge Beziehung gehabt. Das ist für die anderen schwierig gewesen, wenn du merkst, die haben so eine enge Beziehung. Das ist sehr cool für den Sommer und den Folletti gewesen. Und der Sommer hat ja auch performt. Und das kannst du ja niemandem etwas vorwerfen. Das ist ja etwas Menschliches und etwas richtig. Gutes. Aber
irgendwann kommt der Moment.
Und das ist einfach dann auch schwierig für die anderen, wenn du merkst, und kann dann der andere auch so eine Beziehung zu ihm? Also ja, das sind Sachen, die kann ich nicht beantworten. Es gibt ja kein richtig und kein falsch. Ich muss da auch meinen Weg finden, wenn ich das dann mal mache. Aber darum ist das Challenge, die ein Goalie-Trainer muss lösen, wie eine Beziehung zu den Goalies zu führen.
Bei Darmstadt hast du sicher auch erlebt. Also der Fußball in der Schweiz, das ist der Fußball in der Schweiz, aber ein Fußballer in Deutschland sein oder in einem Land, wo der Fußball wirklich gelebt wird, von den 3-Jährigen bis zu den gefühlt 95-Jährigen, das ist dann eine andere Erfahrung. Erstens das Menschliche, zweitens das Emotionale, aber drittens eventuell auch das Finanzielle. Was denkst du, sind die, oder was hast du gespürt oder auch vielleicht auch selber erfahren, die 3 Aspekte, wenn wir jetzt nur auf die 3 Aspekte gehen, also das Emotionale, einfach wie dargestellt wirst als Fußballer in einem anderen Land und dann auch das Finanzielle. Was hast du aufgenommen, Was sind vielleicht auch Sachen, die die Menschen falsch aufnehmen oder falsch wahrgenommen werden gegenüber den Fußballern, wenn du das jetzt in kurze Worte fassen kannst? Etwas, wo du aufgenommen hast oder wo du eventuell den Leuten willst, ein bisschen mitgeben willst, um sich über das ein bisschen Gedanken zu machen?
Es sind ein bisschen viele Fragen auf einmal, aber ich versuche. Also Deutschland ist ganz anders als die Schweiz. Also in Zürich kannst du erst spielen am Samstag und am Sonntag durch die Stadt laufen und es hat niemand interessiert. Und in Darmstadt und in vielen anderen Städten in Deutschland, das Stadion ist voll, immer, egal wer und wie. Und in der Stadt kennt ich jeden. Obwohl ich am Anfang nicht gespielt habe, jeden kennt ich. Und dann habe ich ein paar Spiele gemacht und mal das Spiel nicht gut war, du gehst nachher ins Restaurant, du gehst zum Friseur, es geht immer Fußball. Also darum ist es nicht so einfach. Man muss sich mal vorstellen, als normaler Arbeiter, wenn du deine Arbeit, du wirst bewertet, du gehst heim, es geht immer weiter, du schliessest nicht ab, du musst dich immer rechtfertigen. Ja, du bist immer nur der Fußballer, du bist immer nur deine letzte Aktion, dein letztes Spiel, du wirst anhand von dem bewertet. Ich hatte in der Phase, ich habe gesagt, nein, komm, ich bestelle das Essen, oder ich koche, oder ich gehe jetzt nicht zum Friseur, oder ich habe keine Lust, ich will jetzt nicht mich exponieren, ich will es nicht erklären, ich habe keine Lust. Ich will einfach nur der Mensch sein jetzt und nicht der Fußballer. Und das war in dieser Stadt schwierig gewesen, und ich bin allein gewesen. Extrem schwierige, prägende Wochen und Monate, wo ich dort kurz gespielt habe. Das ist in Deutschland anders, darum... Ja, hat ein Profifußballer so viel Sonnenseite, aber die Schattenseite, die sehen andere halt nicht. Also, du hast fast kein Privatleben mehr, du bist von allen bewertet. Jeder meint, er kann über dich urteilen, jeder urteilt auch über dich. Du musst alles über dich erlassen und klar wirst du dann bezahlt. Aber ja, bezahlt werden die oben ganz überragend. Und klar, ich habe in meiner Karriere auch immer Geld verdient. Es ist jetzt nicht überragend gewesen, aber jetzt, ja, in Deutschland ist es natürlich schon gewesen. Du hast ein Spiel gewonnen und du hast das Doppelte verdient an einem Tag, wie andere in einem Monat verdienen.
Ja, genau.
Und das ist schon extrem. Das muss man auch schätzen als Fußballer, aber andererseits, wie viel wollen die dort hin, um das Geld zu verdienen? Also der Weg ist ja nicht, wird dir ja nicht geschenkt.
Nein, definitiv.
Und darum kannst du auch nicht sagen, ja, die Fußballer verdienen ja so viel. Ja, aber sie haben auch etwas müssen leisten, dass sie dort hingekommen sind. Müssen auch, es geht dann eben, wie du sagst, es geht dann auch schnell. Also meine Karriere war auch schon fast mal fertig gewesen und jetzt ist sie wieder ein bisschen aufgegangen. Und so schnell es aufgeht, geht es wieder runter. Das Geld ist temporär. Wenn du einen normalen, ich sage immer normal, ist ein blödes Wort, aber wenn du in einer Firma schaffst, normalerweise bis zu der Rente verdienst immer ein bisschen mehr, wahrscheinlich. Das ist so der Standard. Und im Fußball ist es einfach, es geht auf und ab und dann wird es vielleicht exponentiell auf und dann wieder ab. Aber mit 35 bis 40 ist er fertig. Und dann musst du bei null starten. Und du hast vielleicht einen gewissen Lebensstandard, du hast vielleicht ein paar Ausgaben. Du weißt, das Fußballer-Bubble, ja geil. Die Hose von dort, das gehst du mal zu Zürich posten, in der Kabine siehst, die Marken, der hat das und der hat das. Als junger Spieler und dann mal verdienst, ja, dann kaufe ich doch auch das. Also ich bin auch dort durch. Und dann haben wir gemerkt, das ist ein völliger Quatsch. Also, das ist schon richtig dumm. Aber die Erfahrung muss jeder selber machen. Am Schluss hat auch jeder das Recht, sein Geld so auszugeben, wenn er es verdient. Also das tue ich auch niemand bewerten. Ich habe dort meine Erfahrungen gemacht. Aber am Schluss, Geld löst ja die Probleme manchmal nicht. Also, auch wenn du bei Manchester City spielst, die ist jetzt die Phase. Der Lohn kommt Ende Monat, ist brutal. Aber die Probleme, wenn du eine schlechte Phase hast, wenn das Geld ist bis zu einem gewissen Maß erleichtert es dir ganz viele Sachen. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Glück ist es am Schluss nicht.
Ja, definitiv. Ja, psychisch wird das sicher auch seine Spuren hinterlassen. Das bin ich ganz klar deiner Meinung. Hast du das Gefühl, dass die Leute in der Schweiz vor allem, kannst jetzt den Vergleich machen mit Deutschland und Schweiz, eventuell sogar ein bisschen zu grosse Vorurteile haben, den Fußballer gegenüber?
Ja, vor allem auch, weil sagen wir jetzt mal so, wenn wir von der Bezahlung reden in der Schweiz, gibt es wenige, die überdurchschnittlich gut verdienen im Verhältnis zu den Lebenskosten, zu den anderen Löhnen. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Also, und in der Schweiz ist ist immer sehr, sehr gross und niemand gönnt es dir so richtig. Darum sagst du auch nie, wie viel verdienst. Und ja, nicht, ja, nein, ja, jetzt haben wir da wieder Bonus bekommen. So, nein, das sagst du nicht. Aber es ist halt schon, wie viele Spieler in der Challenge League sind Profis oder auch in der Super League? Ich meine, gibt es, wo etwa gleich viel verdienen, ja, wie, oder sogar weniger wie andere in ihrem Alter, genau, mit einem durchschnittlichen Job. Und ja, der Struggle, der kommt dann schon. Was machst du denn nach der Karriere? Darum ja, muss jeder Fußballspieler einfach schon auch immer clever genug sein, sich irgendwie Gedanken machen, was kommt denn nachher, was kommt, wenn das passiert. Also, oder sagen wir so, ich bin immer so gewesen. Es gibt Spieler, die sind, ich mache das jetzt, ja, ist mir völlig egal. Als Junge geht das noch gut, aber je älter du wirst, desto mehr Gedanken machst du dir, wenn es einmal schlecht läuft, ja, was könntest du denn sonst noch machen? Und ich habe das immer gerne gemacht, darum hat mir das auch ein bisschen Perspektive ein bisschen geändert, mal ein bisschen mit anderen Leuten reden und andere und Ausbildungen machen, das ist für mich immer wichtig gewesen. Und von dem würde ich dann nachher schon profitieren, aber ich glaube, es gibt viele, die nach dem Fußball ins Loch gehen. Einerseits finanziell, andererseits auch emotional, wie du sagst. Ich habe mal so eine Studie gesehen, da hat einer das verglichen, so ein bisschen wie, also im ganz anderen Verhältnis, aber so wie Kriegsrückkehrer, weil du hast die ganze Bestätigung nicht mehr, du hast die Emotionen nicht mehr, du die Bewertungen nicht mehr, das exponiert sein, du bist nicht mehr in der Zeitung, du bist nicht mehr im Fernsehen, es geht einfach dann viel weg, das ist dann schon eine Challenge. Und darum finde ich es auch wichtig, dass ich mich nicht nur als Fußballer definiere, sondern ich bin der Mensch und ich habe ganz viele andere Sachen. Und Fußball ist ein Teil von meinem Leben, ein grosser Teil, ein wichtiger Teil. Aber ich bin dann auch irgendwann bereit, wenn der Teil nicht mehr so da ist oder in einer anderen Form.
Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht der Fall.
Bei dir ist ja das
vor. Bei mir ist das der Fall kurz zu dem.
In der Nachtdepression vom Fußball.
Nein. Bei mir ist das eigentlich bis jetzt kein Problem. Auf das kommen wir aber noch. Du bist dann von Darmstadt, bist dann nochmal ein bisschen weiter weg. Hast einen anderen Schritt gewagt, wo ich kenne einige, die den Schritt gemacht haben. Die einen verstehen es, die anderen weniger. Was hat dich zu dem Schritt bewegt? Wieso Zypern?
Man sollte nie etwas bereuen, was man gemacht hat, weil damals war es für mich die richtige Entscheidung. In meiner jugendlichen Naivität hat, sage ich jetzt mal, schlecht beraten. Sehr schlecht beraten von irgendeinem Berater, der halt die Provision sieht. Und ich habe in Deutschland nicht mehr so viele Perspektiven gesehen. Aber ein guter Berater hat mir gesagt, hey, du bist in der Bundesliga, du hast noch einen guten Vertrag. Geduld, beiß dich durch, mach weiter. Aber ein anderer Berater hat halt seine Provision gesehen, gesagt, hey, das Projekt, das musst du machen, dort spielst. Und ich habe das gesehen, dort spiele ich. Der Vertrag war noch ein bisschen besser gewesen. An etwas wollen ändern, weil irgendwie, ja, ich hätte wahrscheinlich mehr Geduld müssen haben, weil in Zypern bist du mal ein bisschen weg vom Schaufenster. Mhm. Ja, das hast du, wie alt bin ich da gewesen, 26, 27, das habe ich dort noch nicht so richtig gesehen. Da hat mir einer müssen helfen. Aber wie gesagt, ey, es war die Erfahrung von meinem Leben gewesen. Es war ein Schritt gewesen, das war mein Weg gewesen, das gehört alles zu mir und ich will es auch nicht bereuen. Es sind so viele coole Erfahrungen, die wegen dem gekommen sind. Darum alles ein Learning gewesen. Und am Schluss ist das mein Weg, das hat dazugehört und darum ist es auch so richtig gewesen.
Cool. Du bist in Zypern gewesen. Da ist dann irgendetwas passiert, wo viele erstaunt hat. Irgendwann ist mal das Aufgebot für die zyprische Nationalmannschaft. Wie ist das zustande gekommen? Wieso überhaupt Zypern? Wieso nicht die Schweiz? Ich meine, ich habe die Erfahrungen müssen sammeln, Schweiz oder Bosnien, mein Bruder genau gleich, andere Doppelbürger, sage ich jetzt mal, dasselbe. Bei dir ist dann doch aber wieder ein eine speziellere Sache gewesen. Was hätte ich, ja, wie hast du den Entscheid getroffen und wieso hast du den Entscheid auch getroffen?
Ja, das ist, der Entscheid ist eigentlich erst ganz am Schluss gekommen. Das ist erst nach 5 Jahren Zypern ist das gekommen. Weil nach 5 Jahren Zypern darfst du anfangen, den Pass beantragen. Mhm. Das geht meistens ein bisschen länger. Mit der Hilfe der Nationalmannschaft ist das dann ganz schnell gegangen. Es war so, dass nach 5 Jahren habe ich mir einen rechten Namen machen können in Zypern. Ich habe für viele Vereine gespielt, ich habe viele Trainer kennt, ich habe die meisten Spieler kennt, ich habe den Fußball im Land kennt. Und es ist so, dass der Zypern voll ist mit Ausländern und meistens auf der Goalie-Position auch ein Ausländer spielt. Dementsprechend ist in der Nationalmannschaft die Dichte von erfahrenen, guten Goalie-Trainern nicht so gross. Und der Nationaltrainer hat damals gesagt, hey, wenn das möglich ist, ich will unbedingt, dass du das machst. Mach das, hilf uns. Und das ist jetzt kein No-Brainer gewesen. Das ist für mich schon, ich habe das mit der Familie besprochen und weil es ist dann doch, du spielst für eine andere Nation, wo du, ja, wo du, ich bin Schweizer, in der Schweiz aufgewachsen und das gebe ich auch nicht auf, das habe ich auch nicht aufgegeben wegen dem, also ich bin trotzdem Schweizer, aber Zypern ist einfach nicht einfach nur ein Papier, das ich gemacht habe, weil meine Kinder sind dort auf die Welt gekommen, ich habe 5 Jahre dort gelebt oder 6 Jahre. Ja, eben, die Kinder sind dort aufgewachsen, die ersten Schritte gemacht, ganz viele Freunde, ich kenne das Land jetzt wirklich in- und auswendig. Und ich habe immer gesagt, wenn man mich dort willkommen heisst, wenn ich dem Land etwas zurückgeben kann, wenn ich der Nationalmannschaft helfen kann, dann mache ich das gerne, auch in Aussicht auf sportliche Highlights für mich. Ein bisschen egoistisch denkt auch, ja, super coole Nazi-Spiel, Reisen, gegen grosse Nationen spielen. Darum habe ich dann zugesagt und dann hat das Abenteuer dann angefangen. Gleichzeitig habe ich dann aber das Angebot von Servet bekommen und bin dann eigentlich ja, bizarrerweise dann von Zypern in die Schweiz zurückgewechselt, aber habe dann angefangen für Zypern zu spielen. Ja.
Du hast ja jetzt gerade den Wechsel zu Servet angesprochen. Ich meine, Zypern als Land, ja, jeder hat so seine eigenen Gedanken. Nichtsdestotrotz hast du
doch... Du warst wie in Ayia Napa gewesen, haben wir
gesehen. Da bin ich tatsächlich noch nie gewesen. Nichtsdestotrotz hast du dort für grosse Vereine gespielt, wo ja, der ein oder andere auch in der Champions League dabei gewesen sind. Apol Limassol, sicher einer von diesen Vereinen. Nicosia, sicher auch ein Verein, der bekannt ist. Dann kommst du zurück in die Schweiz, wo ja auch nicht das Fußballland durch und durch ist, sage ich jetzt mal, zu Servet. Was hat das in dir ausgelöst? Servet. Erstens, wieso Servet? Ich meine, in der Schweiz hat man dich doch ein bisschen gekannt. Bist ja nicht ein Unbekannter in dem Sinn. Der Transfer zurück zu GC oder zu einem Verein in der Deutschschweiz. Hast du das erwünscht oder ist dir eigentlich egal gewesen? Oder wieso Servet?
Ja, also erstens mal ist die Rückkehr in der Schweiz immer wieder ein Thema gewesen. Ich glaube, wie fast jeder Transferperiode war mal irgendetwas gewesen und dann hat es nicht geklappt. Und es ist so, dass in Zypern ich dann am Schluss bei einem Verein gespielt habe, wo ich nicht mehr so happy gewesen bin. Und du weißt es selber, je älter du wirst, am Anfang, wenn du jung bist, liegen die Optionen so auf dem Tisch. Dann sagst du, ja, ich würde gerne das nehmen oder das nehmen. Und je älter du wirst, es geht dann schnell und die Optionen werden rar. Du hast eine Familie, es geht dann nicht mehr alles, du kannst nicht jedes Land wechseln, das ist dann nicht so einfach.
Verantwortung gegenüber
ja,
den
ja.
anderen.
Und eben, ja, wenn du im jungen Alter hast, hey, super, der Vertrag läuft aus, ich bin vertragslos, ich bin frei. Je älter du wirst, ist, oh nein, mein Vertrag läuft aus, ich bin arbeitslos. Weißt, das ist, geht dann schnell, die Betrachtungsweise ändert dann schnell. Und ja, ich bin nicht mehr ganz happy gewesen dort in Zypern und dann hat mich Servet relativ früh kontaktiert. Und es ist so, dass zum damaligen Zeitpunkt das für mich eine Option war, wieder in die Schweiz. Es ist nicht ganz Deutschschweiz, aber es war die Schweiz gewesen. Und ein cooles Projekt. Servet ist ein grosser Verein, ein Traditionsverein. Und ja, ich habe das mit meiner Familie angeschaut und wir haben gesagt, hey, wir machen den Schritt, weil das, die Kinder werden älter. Langsam geht es dann auch Richtung Schule. Wir haben, ja, Zypern ist mega, mega cool gewesen und wir vermissen viel an Zypern, aber ja, halt Freunde, Familie wieder ein bisschen näher. Das sind alles Argumente gewesen, die dann am Schluss auch noch für Servet gesprochen haben.
Jetzt bei Servet bist du dann auf einen Goalie gestoßen mit dem Jeremy Frick, wo ja, ja, kann man eine Legende nennen in Servet, ja, sicher, ja. In Genf. Der ist ja dort von den Junioren nie weg, so viel ich weiss. Ist dort von klein auf bis in die erste Mannschaft Captain auch gewesen dann. Für dich als Person, ich meine am Anfang mit dem was ist, hast du gesagt, du hast das Gleiche gehabt bei GC, viel rotiert, aber damals noch sehr jung. Jetzt kommst du zurück mit einer Reiseerfahrung, Deutschland, Zypern, Positives und Negatives erfahren. Wie bist du denn mit der Situation umgegangen? Was hast du denn vielleicht anders gesehen als damals noch bei GC mit dem Vaso?
Ja gut, Kommunikation ist auch ein bisschen anders. Ich meine, bei GC sind wir beide als offener Zweikampf oder es ist als offener Zweikampf kommuniziert worden, was eine Strategie ist, die man kann machen. Ich weiß nicht, ob es die beste Strategie ist.
Wieder zurück zu der Ehrlichkeit.
Ja, und vor allem, es ist ja dann auch nie ein offener Zweikampf. Ja. Sind wir ehrlich, jemand startet immer mit einem Vorsprung. Also es ist immer so. Und bei Genf war die Kommunikation am Anfang ganz klar gewesen. Also du kommst als Nummer 2. Bist erfahrener Spieler, bist da, wenn es dich braucht, bist wichtig für die Garderobe, bringst deine Erfahrung ein für die jungen Spieler. Und doch auch Der Trainer hat mir einfach schon gesagt, wir brauchen auch einen Konkurrenzkampf. Das braucht jede Nummer eins. Und ich habe gewusst, es wird schwierig. Die Verhältnisse waren relativ klar am Anfang. Und ich habe dann am Anfang auch nicht gespielt und bin dann durch eine Verletzung reingekommen und habe dann so mich können platzieren und so mein Standing können erhöhen und habe dann so immer wieder an dieser Hierarchie können kratzen, ohne irgendwie mit Jeremy zu nahe treten. Weil er hat bei Genf sich etwas erarbeitet und das gibt es in der Schweiz oder im Fußball selten, dass jemand so lange bei einem Verein kann sein und eine Identifikationsfigur kann sein. Und das ist natürlich auch wichtig. Nichtsdestotrotz habe ich meinen Platz auch wählen und ich wollte auch spielen und das Ganze funktioniert eben auch nur, wenn du, ja, wir haben ein gutes Verhältnis, wir können das kommunizieren, ich stehe über diese Sachen mittlerweile, ich will niemandem das Messer in den Rücken hauen, ich habe immer ein gutes Verhältnis mit meinen Konkurrenten, oder fast immer, aber dann ist es meistens nicht an mir gelegen, sag ich jetzt.
Sagt andere sicher auch.
Ja, sagt andere will ich auch. Aber ja, du kennst es ja mit Konkurrenten. Am Schluss bringt es dir auch nicht, wenn du schlecht über ihn redest oder ihm das, das kommt am Schluss alles zurück im Leben. Also und am Schluss geht es um Leistung auf dem Platz und dort wollte ich besser sein und das habe ich versucht bis Erwet und ja, bis zum heutigen Tag ist das so.
Ja. Ja, bis zum heutigen Tag sind wir mit dieser Situation eigentlich ziemlich gut umgegangen. Jetzt
etwas, ja, aber es ist anders, weil jetzt kann ich es besser einordnen. Damals, es ist auch die Kommunikation, vor allem im ersten Jahr, ist viel besser gewesen. Mhm. Wir haben dann Europa League, Conference League gespielt, es ist aufgeteilt worden. Es ist direkt kommuniziert worden vom Trainer und das ist viel einfacher gewesen als bei GC.
Mai 2024, Cupfinal, was sagt ihr das?
Ein spezieller Tag, wo viele tiefe Täler, die ich durchgegangen bin, irgendwie belohnt worden sind. Ja,
nimm uns mit in die Phase, nimm uns mit in die Reise, nimm uns mit in die Reise.
Ja, wir haben ja jetzt viele Sachen kurz angesprochen. Ich habe wirklich viele Sachen durchgemacht in meiner Karriere, die nicht so einfach waren, viele Situationen, aber das hat wahrscheinlich jeder. Ich meine, du weißt es selber, die Phase, die kommen früher oder später, kein Weg geht gerade rauf und die Täler, am Schluss nur durch die wirst du stark und durch die bin ich gegangen, vielleicht kommen sie wieder, das ist kein Problem, ich bin dann immer dankbar, es gibt immer wieder ein Auf und ein Ab und dort war einfach eine Phase, gewesen, wo irgendwie das Universum das Gefühl hatte, jetzt müssen wir ihn einmal belohnen und ich bin auf der Bank gesessen und bin wirklich mich komplett können hinter das Team stellen, mein Ego komplett zurückstellen, den Titel wählen, von der Bank her, die Mannschaft pushen, bin wirklich parat gewesen. Und ich habe auch gewusst, wenn es richtig Penaltyschüsse geht, könnte das passieren, weil der Trainer das schon mal so angedeutet hat, nicht gesagt. Aber in meinem Kopf, wenn ich das visualisiert, ich habe das auch schon die Tage vorher gewusst, wenn das passiert, dann bin ich parat. Ich habe mir das ausgemalt. Ich habe die Situation in meinem Kopf schon abgespielt. Ich habe ja, das ganze Szenario in meinem Kopf schon mehrmals durchgespielt. Nicht, dass es dann genau so Hollywood-mäßig kommt, wie es gekommen ist. Das ist dann jetzt nochmal ein bisschen gesprengt. Aber ja, ein Tag, den man natürlich nie wird vergessen. Und ein Szenario, wie es wirklich nur der kitschigste Film könnte schreiben. Und ja, haben dann fürs Penalty-Schiessen reinkommen können. Kurz vor Schluss noch einen Save gehabt und dann den Penalty-Schiessen gewonnen. Und den Titel können holen, das sind Emotionen, das ist wirklich unbeschreiblich. Das für das trainiert man am Schluss jeden Tag und das ist wirklich etwas Schönes gewesen.
Mit dem Highlight hast du auch andere coole Sachen dürfen schon erleben mit Servet Genf. Hoffentlich kommen da noch viele mehr. Etwas, was ich sicher auch will, kurz ansprechen will, Champions League Quali, Chelsea und andere Vereine, gegen welche hast du mitspielen oder gegen welche hast du spielen. Was hat das in dir, wie hast du das empfunden gehabt? Ich meine, Chelsea, wir reden hier von Chelsea, wir reden hier nicht von einem kleinen Verein, doch ein Traditionsverein in der Fußballgeschichte, wenn man das so nennen kann. Wie war das für dich? Nervosität, wie das erste Mal, wo du bei Aarau aufgekommen bist ins Kader, oder ist es doch ein bisschen, Nervosität, ein bisschen da und dort, aber jetzt muss ich einfach meinen Job machen?
Ja, also extrem speziell. Also es ist ja wirklich so, dass ich ein Jahr vor, also nach meinem 5. Jahr Zypern habe ich Schwierigkeiten, einen Verein zu finden. Und dann habe ich wirklich schon Bewerbungsgespräche geführt. Und ich habe mich schon damit befasst, mit dem Fußball aufzuhören. Mhm. Und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, hey, nein, aufhören wirst du eh einmal, aber zurückgehen kannst du nie mehr. Mhm. Dann habe ich nochmals ein Jahr angehängt bei dem Verein, wo ich nicht hundertprozentig happy war. Ich habe aber gesagt, hey, ich gebe nochmal alles rein, weil Fußballprofi ist so ein Privileg, das kannst du nicht zurückholen. Irgendwann bereust du es, dass du das aufgegeben hast. Und das ist für mich einfach noch nicht richtig angefühlt, aufzuhören. Und habe dann nach dem Jahr eben den Pass machen und ja, eigentlich wahnsinnigerweise können gegen Spanien spielen, gegen Norwegen, gegen Haaland, gegen Chelsea. Wir haben Europa League gegen Rom gespielt. Wir haben gegen Glasgow Rangers im Ibrox-Stadion. Also, es war eine Stimmung. All die Erfahrungen, die ich eigentlich schon aufgehört habe, die sind nachher gekommen. Das ist schon eine spezielle Geschichte, muss ich schon sagen. Und Nervosität natürlich extrem. Mittlerweile, du weißt selber, es ist eine andere Nervosität. Irgendwie wird man ein bisschen abgehärtet. Aber natürlich, gegen die grossen Nationen ist es nochmal, oder gegen die grossen Vereine auch, ist es nochmal sehr, sehr speziell gewesen. Extrem dankbar für all die Erfahrungen. Ich meine, gegen Spanien spielen, der Haaland hat zwar 4 Goal geschossen gegen mich, aber trotzdem fand ich das meinen Kindern erzählen. Und Chelsea geschlagen. Wir haben gegen Chelsea gewonnen in Genf, obwohl wir dann ausgeschieden sind. Aber trotzdem sehr viele Highlights, wo dann noch hoch sind, nach schwierigen Phasen, da ist einfach so ein bisschen, man muss dranbleiben. Auch wenn es mal ein Tal gibt, musst einfach weiter daran glauben und die Kraft aus dieser Negativität umwandeln in etwas Positives und daran glauben, dass etwas Besseres kommt. Ist bei mir der Fall gewesen. Es geht immer weiter. Weißt du, wie es Fußball ist? Ich meine auch, nach dem Cup-Sieg unglaubliche Emotionen. Und ich habe 4 Tage später mit der Nazi in Moldawien verloren. Und dann bist du schon wieder.
Bist wieder vom Boden.
Ja, bist gerade wieder vom Boden. Gelandet, und das ist der Fußball. Die Volatilität ist einfach so extrem. Das letzte Spiel entscheidet über deine Laune in dieser Woche. Du kennst es, eine schlechte Aktion und in der Kabine eine schlechte Stimmung. Und du, Sieg oder Niederlage, am Schluss musst du ein bisschen distanziert das Ganze betrachten, du musst ein bisschen alles aus der Perspektive, bist ein bisschen abgehärtet, aber es geht einfach immer weiter, es kommt immer das Nächste.
Du hast jetzt cool angesprochen, letzte Situation entscheidet über deine Laune nach einem Spiel. Mhm. Nach einem Spiel, heutzutage, die Interviews, die geführt werden, sind ja ziemlich monoton.
Ja, mega.
Keine Emotionen.
Darum ist der Podcast ein bisschen cooler.
Eventuell nicht einmal ganz ehrlich. Du bist einer, der ziemlich direkt gegangen ist mit all den Interviews. Du zeigst auch Emotionen, du sagst auch das, was willst du sagen. Der Fußball, den will man immer ein bisschen neu erfinden. VAR. Was findest du vom VAR? Was hast du für Erfahrungen gesammelt mit dem VAR?
Also zum ersten Teil, die Interviews. Erstens sind es ja eigentlich immer auch die gleichen Fragen, vor oder nach dem Spiel. Das ist auch schwierig für Fußballer. Man sagt den Fußballer, da kommt nichts. Von den Journalisten kommt jetzt auch nicht immer etwas Spezielles. Es kommen auch immer die gleichen Fragen. Plus ist es halt einfach so, du musst gewisse Filter, obwohl ich das nicht will. Ich will ja auch authentisch sein und ich will auch von anderen Fußballern. Und alle feiern immer Authentizität, wenn jemand mal etwas sagt, wo nicht normal ist. Das ist ja etwas Schönes. Das Problem ist nur, es wird dann einfach oft gegen dich verwendet. Es geht dann nachher auf die Füße oder wird gegen dich verwendet und es kommt dann wie ein Boomerang zurück. So war es auch ein bisschen bei meinem VAR-Interview, wo ich mal gegen den VAR gewettert habe, wegen einer Situation, die ich immer noch nicht verstanden habe.
können wir gerne wieder zurückführen.
Es ist einfach... ich glaube, der Mensch hat nicht gerne neue Sachen und der Fußball so, wie er immer war. Das Gleiche ist der neue Champions League-Modus. Am Anfang haben alle gedacht, hey, nein, wieso jetzt etwas Neues? Und jetzt ist es irgendwie gleich cool. Das heisst, zuerst mal ist man skeptisch gegenüber Neuerungen. Der VAR aber in der Form, wie er jetzt ist, bin ich absolut kein Fan. Also, aber auch realistisch gesehen, der wird nicht mehr weggehen. Aber er muss irgendwie ein bisschen verbessert werden. Weil jetzt, du feierst das Goal, aber nur halb, weil du weißt, hoffentlich kommt er nicht der VAR, hoffentlich hat er nicht die Hand ans Ohr. Oder wie viele Handspenalties gibt es jetzt, was vorher nicht gegeben hat. Er nimmt im Fußball im Moment noch mehr, als er ihm gibt. Klar, Offside ist klar, ist zum Beispiel etwas Klares, das ist gut. Aber sonst in dieser Form, weil irgendwie ist die Toleranz auch viel kleiner geworden. Es wird genau gleich diskutiert, Fehler passieren genau gleich. Im VAR wird auch Fehler gemacht. wie es vorher auch gemacht wird. Darum, in dieser Form bin ich wirklich kein Freund und es nimmt im Fußball relativ viel. Ich habe mal in Zypern 2 Freundschaftsspiele gehabt, ohne VAR, und das war so erfrischend. So, wow, jetzt ist eine Entscheidung und sie ist so fertig. Und dann wird nicht mehr darüber diskutiert. Ja.
Hast du auch auf der Schiri
gut ist. Und heutzutage verlässt sich der Schiri auch auf den VAR, logischerweise. Ja, ist auch natürlich. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil ich wüsste ja nicht genau, wie verbessern. Also klar, die Handsregel muss man anpassen. Das geht nicht. Also es ist wirklich eine Bestrafung für so teilweise Hands. Ein Schuss aus 11 Metern ist einfach zu extrem. Sonst, ich glaube, er wird nicht weggehen. Er wird sich einfach nochmal müssen verändern.
Jetzt hast du in deiner kompletten Karriere hast du gesagt, du hast viele Höchst gehabt, viele Tiefs gehabt. Du hast auch gesagt, du willst eventuell die Karriere schon beenden. Hast du dann zu unserem Glück nicht gemacht, dass wir dich noch weiterhin können bewundern auf dem Spielfeld. Was macht das psychisch aus mit einem Menschen? Die psychische Komponente, über die haben wir jetzt nicht so viel diskutiert gehabt. Was macht das psychisch aus? Was macht das aus, wenn du mal schlecht gelaunt bist? Was macht das aus für deine Partnerin, für deine Kinder? Mhm. Wie nehmen die das auf? Weil schlussendlich hast du eine Verantwortung denen gegenüber und ja, du kommst halt vielleicht geladen heim, bist hässig, Spiel verloren, falsche Entscheidung. Doch aber wartet deine Partnerin, deine bessere Hälfte, wie man so schön sagt, immer, deine Kinder warten die heim. Wie ist es, das zu regeln, zu coachen, zu organisieren? Wie empfindest du das?
Ja, also ich glaube, das ist einfach so, dass du viel heimnimmst nach schlechten und guten Spielen, aber du lernst damit umzugehen. Ich versuche viel mittlerweile ein bisschen einzuordnen, das Gute nicht zu überbewerten und das Schlechte nicht zu überbewerten. Das Schlechte nicht schlecht machen, das Gute nicht zu gut zu machen. Alles ein bisschen in Relation gesehen, alles ein bisschen distanziert gesehen. Mich, auch wenn ich vom Trainingsplatz oder nach dem Spiel abfahre, dass ich wirklich eine Distanz dazwischen bringe. Das klappt, je älter ich werde, desto besser. Dann kannst du es einordnen. Früher war es noch schwieriger gewesen, aber natürlich je nach Extremität, wie schwer oder wie schlimm das Spiel war oder wie schlecht oder wie gut, nimmst du das mit heim. Das ist einfach so. Meine Partnerin kann das aber mittlerweile, sie weiss genau, wenn sie sieht, wie das Spiel ist, wie es mir nachher geht. Gut ist natürlich, wenn du Kinder hast. Weil das bringt dich sofort in eine andere Welt. Die interessiert es nicht. Vor allem, ja, jetzt langsam verstehen sie, wenn wir gewonnen oder verloren haben, aber da kommst du in einer anderen Welt. Und da bist du der Papi und das ist das Schöne. Du bist einfach der Papi und nicht der Fußballer. Und das genieße ich sehr. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das ist eine Challenge, wo jeder Fußballer mit sich hat. Also, dieses Umgang mit Niederlagen, Verarbeitung mental, darum, ich arbeite immer mit Mentaltrainer, ich arbeite immer an mir selber, ich versuche Sachen zu reflektieren, wie, was, welche Gedanken ich mir mache, welche Gedanken gut sind, welche Gedanken ich vielleicht sollte
andere. Auch eventuell aufs Karriereende dann bezogen, ja. mit dem kann umgehen.
Ja, also darum, ja, würde ich auch gerne, in so einem Bereich könnte ich mir auch Zukunft vorstellen, weil das ist am Schluss auch der Schlüssel, wo in der Ausbildung noch nicht so behandelt wird. Der Umgang mit der ganzen Psyche, das ist am Schluss entscheidend. Und ja, der Schlüssel ist, das alles nicht zu fest heizen. Das ist Theorie, Praxis ist am ein bisschen anders. Aber mittlerweile geht das viel besser als früher. Aber ganz abstellen kannst du das nie, weil am Schluss lebst du den Sport. Es ist meine Passion, du gibst so viel rein, darum, kommt es am Schluss auch, ja. Hat es auch einen Einfluss auf deine Psyche?
100%. Ganz zum Schluss für mich etwas sehr Wichtiges, was ich für dich, von dir würde gerne erfahren. Jetzt haben wir geredet, wo es gestartet hat, was für eine Reise du gehabt hast, die höchsten, die tiefsten, die guten Sachen, die schlechten Sachen. Das Karriereende, das kommt demnächst. Du spürst es langsam. Das cool, kommt Nein, wir müssen ehrlich sein miteinander. Das kommt demnächst. Was wäre für dich das ideale Karriereende? Oder was erwünschst du? Würdest du dir gerne erfüllen, eventuell mit Servet oder mit dir auch selber, dass du kannst sagen, so, ich bin im Reinen, die Karriere die ist super gewesen, oder das Karriereende, sage ich jetzt mal, ist gut gewesen, das, was ich noch erfüllen wollte, habe ich erfüllt, wo wir mit dem Goalie, Profi-Goalie auf dem höchsten Niveau, mit dem Joel Mal, dass wir den mit offenen Armen verabschieden.
Du, so Gedanken habe ich mir eigentlich gar noch nicht so richtig gemacht. Ich brauche keinen grossen Abschied. Also ich habe nicht das Ego, um irgendwie ein Abschiedsspiel oder der Abschied muss perfekt sein. Die Vorstellung habe ich überhaupt nicht. Hey, wenn es morgen fertig wäre, wäre ich zufrieden. Also weißt, es geht am Schluss, wie ich damit umgehe. Klar habe ich jetzt noch Ziel und es ist, ich fühle mich jetzt noch voll im Saft. Du sagst so, meine Karriere ist bald vorbei, aber...
ich hoffe es nicht, Irgendwann ist es vorbei sein.
Aber ich fühle mich jetzt eigentlich, man könnte fast sagen, schon ein bisschen in meiner Prime, weil ich bin körperlich extrem viel disziplinierter als du jung bist. Als Junge 100%. Kannst du dir auch viel mehr erlauben. Genau, du machst auch viel mehr, isst viel mehr schlecht, bist viel mehr draußen. Das machst du jetzt nicht mehr. Du bist disziplinierter, du trainierst besser, du kennst deinen Körper. Als Goalie ist die Erfahrung ein Schlüssel. Du hast alle Situationen schon 2-3 Mal erlebt. Du kennst alles, du hast jede Form, jeden Zyklus von einer Saison, weißt, wie damit umgehen. Darum sehe ich mich im Moment immer noch voll dabei. Und ich will es so lange machen, dass ich Spass habe. Also, ich will es aber dann auch schon nicht rauszögern, dass ich irgendwo kicken, nur zum kicken.
Einfach künstlich
mit mir. Ja, nein, das will ich nicht. Aber solange ich am Morgen aufstehe und gerne gehe shooten, will ich es auch machen. Weil es ist etwas, wo nicht alle können machen können, wo du privilegiert bist. Und darum, eine Lektion von meinem Leben ist, im Fußball kannst du es nicht planen. Darum plane ich auch meinen Abschied nicht. Definitiv. Also wenn es in einem Jahr ist, dann ist es in einem Jahr. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, ich habe schon noch Saft für ein paar Jährchen. Und wie dann der Abschied ist, das wird dann so, wie es ist. Ich habe mir da keine klare Vorstellung oder Wünsche. Also, ich freue mich dann auch, irgendwann aufzuhören und aufs Neue. Ich habe keine Angst vor dem. Aber das andere kommt und das kann auch noch ein paar Jährchen warten.
Definitiv. Joel, danke dir vielmals noch einmal, dass du die Zeit genommen hast für uns alle, die ja, sehr gespannt auf das Interview, ich sage jetzt eher ein Gespräch.
Ja, Interview sind immer so. Danke dir vielmals. Ich finde das auch gut, weißt, von einem Fußballer zum Fußballer ist es ein bisschen, es gibt ja mittlerweile so viele Podcasts und so viele von Journalisten zu Journalisten und das ist manchmal, finde ich, einfach ein bisschen trocken, weil ja, ein Fußballer bringt immer so ein bisschen Hinterkulissen und noch ein bisschen ehrliches Fußball oder tieferes Fußballer-Wissen mit. Ja, es war cool, merci.
Definitiv. Dir alles Gute für die weitere Karriere, für die jetzige Saison. Mit dem Projekt mit Servette. Tönt cool, coole Sachen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Danke, danke euch, merci.
Das wäre es auch schon von der heutigen Folge mit dem Joel Mal. Alle wichtigen Informationen zum Gewinnspiel findet ihr auf unserem Instagram-Kanal storytime.ch. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Kanal, like und subscribe und bis zum nächsten Mal.